den Sprecher geben. Vielen Dank für diese schöne Zusammenfassung. So, weiß einer von euch, kennt einer von euch ein Land, das einem anderen Land auf dieser Basis des Waiver-Programms diesen Zugriff ermöglicht oder diesen Zugang in den Land? Manchmal haben sie Datenbanken, in denen sie biometrische Daten speichern. Und meiner Meinung nach macht das eigentlich kein Land, aber das ist das, was die USA jetzt möchten, um die sogenannte Border Partnership zu erzwingen. Das enthält wichtige personelle Informationen, Kerndaten, wie zum Beispiel Gesichtsdaten, Gesichtsbilder oder Fingerabdrücke, und die USA will den Zugriff dazu haben. Wir haben nur begrenzte Informationen darüber. Es gibt die EU-Dokumente, die publiziert wurden. Wir haben erklärt, dass das ein riesiger Scope ist, ein riesiger Bereich, in dem das gemacht werden soll. Und Statewatch hat diese Dokumente. Ist aber eine neue Sache. Und laut dieser Dokumente ist es hauptsächlich about Einreisedaten und kriminelle Historien. Es ist eine neue Anforderung in dem Visa-Waiver-Programm. Dieses Programm gibt eben Zugriff auf den, für die, also gibt die ein, ermöglicht die Einreise ohne Visa. Und zwar momentan in ca. 40 Staaten, wo man dann hin und her reisen kann. Und all diese Partnerstaaten, ich bin mir nicht sicher, ob es mehr als, das sind ungefähr 40, bisschen weniger. Und alle Leute, die in diesen Staaten wohnen, können halt einfach ohne Visa rumreisen. Aber wenn sie dieses Border Agreement, diese Grenzsicherheitspartnerschaft nicht unterschreiben, dann werden sie ausgeschlossen. Man würde denken, dass das eine Idee ist, die neu ist und aus der Trump-Administration kommt, aber eigentlich kommt diese Idee schon aus 22. Und zwar unter der Biden Regierung. Es ist aber nicht nur so, dass die Visa-Waiver-Programms die einzigen Leute sind, die davon betroffen sind, die Leute, die schon da drin sind in den Staaten. Es gilt auch für Leute, die für Visas erst sich anmelden und erst eine Applikation hinschicken. Und das Wording in diesen Dokumenten ist in Grenz- und Einreisekontexten. Wir können darüber später reden.
Bahrain was a country, I don't think it was the first one.
Bahrain war das erste Land, ich glaube, oder war, glaube ich, nicht das erste Land, aber eins dieser Länder, die das gemacht haben. Und das hier ist ein Zitat des Sicherheitsministers, der eine Rede gehalten hat darüber. Und ihr könnt wieder sehen, es geht immer um organisierte Kriminalität, Drogenhandel, den Handel mit Menschen, irgendwelchen Terroristen, und es geht immer um biometrische Daten und den Austausch von diesen Daten zwischen Bahrain und der DHS. Wichtig ist, es geht nicht nur um die Einreise, sondern auch um die sogenannten Benefits, um die Möglichkeiten, Wohlfahrtsgelder zu erhalten und Möglichkeiten wahrzunehmen. Die erste Einschränkung im Visa-Waiver-Programm war 2006 die Tatsache, dass man in den ID-Dokumenten tatsächlich biometrische Daten drin hatte, in den Pässen und den Reisepässen. Und 2008 wurde also ESTA eingeführt, eine vorläufige Registrierung, bevor du überhaupt für eine Reise autorisiert werden kannst. Aber das ist nicht zu vergleichen mit der Visa-Idee. Und das werden wir wohl in der EU jetzt auch demnächst bekommen. Und dann gibt es die bilateralen Vereinbarungen, um ernsthafte kriminelle Aktionen zu bekämpfen. PCSC heißt das. Und da geht es auch wieder darum, Fingerabdrücke auszutauschen und DNA-Profile auszutauschen. Aber hier ist es auf einer Hit, geht es nach dem Hit-No-Hit-Prinzip. Du fragst zuerst, gibt es da ein Datenset? Und wenn du dann ein Ja bekommst, dann kannst du dich dafür anmelden, dass du dieses Datenset auch bekommst. Und es ist ungefragt, wofür du das brauchst. Es könnte natürlich auch ein Gerichtsbeschluss sein. Ich habe das schon gefragt in meiner Einführung. Diese Art von Zugang zu Daten und Datenaustausch ist, den gab es vorher so nicht. Nicht mal zwischen den Partnerländern in der EU. Also die EU und Schengen zum Beispiel. Sie haben natürlich ähnliche Datenbanken, aber sie erlauben sich nicht den direkten Zugriff dazu. Also es ist ein Präzedenzfall, den wir so nicht hatten.
Was wir hier sehen, ist die deutsche Datenbank und sie enthält etwa 6 Millionen Leute mit ungefähr 8 Millionen Datensätzen. Hier zähle ich nur Gesichtsbilder, keine Fingerabdrücke. Das wäre jetzt also die Datenbank, die USA wollen. Das sind Kriminalunterlagen und da geht es um Verdächtige. Das heißt nicht, dass jeder von denen verurteilt wurde. Aber man kann auch sehen, dass diese Datenbank wächst. Also ja, Gesichtserkennung ist in Deutschland auch immer mehr ein Ding. Das ist die Datenbank, die wahrscheinlich die US wollen würde und wozu sie Zugang wollen würde. Jetzt ist der Plan, dass die Europäische Union, das heißt also die Kommission, einen Rahmenvertrag verhandeln will. Das ist so, ja, was ist das? Es ist ein Rahmen und mit allen Ländern, die da bilaterale Vereinbarungen treffen, um diesen Rahmenvertrag einzugehen. Die Verhandlungen haben noch nicht angefangen, aber der Rat, dass die 27 Mitgliedstaaten sind, haben schon grünes Licht gegeben vor Weihnachten. Also in den kommenden Wochen wird die EU-Kommission anfangen zu verhandeln. Die Gespräche haben schon angefangen. Vor einem Jahr haben sie ja schon einen technischen Dialog angefangen. Also der Kanal existiert schon. Und es ist auch eine Möglichkeit, dass beide Seiten das wollen. Also das liegt auf dem Verhandlungstisch, was die einen wollen, was die anderen anbieten. Und eine der Bedingungen ist, die EU stellen will, ist, dass auch die EU die US-Daten zu denen Zugang erhalten sollten. Aber in den USA gibt es halt einfach keine so einfache Datenbank wie in Deutschland. Also die deutsche Datenbank wird gefüttert von den 16 Bundesländern und die ist zentral. Und das gibt es nicht in den USA. Also viele Staaten haben ihre eigenen Datenbanken und das FBI hat eine eigene Datenbank, aber es gibt keine landesweite Datenbank der Verdächtigen oder so oder der Immigranten. Es ist auch sehr fragwürdig, dass die Trump-Regierung, wenn es das gäbe, da überhaupt Zugang geben würde. Es ist diskutiert, es wird in Frage gestellt, warum die EU das jetzt anbieten möchte, weil das Teil des Visa-Regimes ist. Die EU-Kommission ist dafür verantwortlich. Die mit der EU vertraut sind, die EU-Kommission kann das nicht alles machen. Sie kann nur bestimmen, was später in den Verhandlungen, in den Abmachungen ist. Und das ist nicht was, was wofür die Kommission verantwortlich ist. Nachdem es das Visa-Waiver-Programm angeht, das ist jetzt eine neue Bedingung, also dürfen wir das jetzt auch verhandeln. Aber die Sache ist, manche Länder sind keine Mitglieder dieses Programms, also Bulgarien zum Beispiel oder Zypern. Und die EU-Kommission hat einfach kein Druckmittel für die USA, um diese Länder mit einzubinden. Also ja, dann könnten wir vielleicht darüber reden, das größer zu machen. Und auch die existierenden Rahmenverträge werden nicht das erfüllen, was die USA wollen. Es gibt zum Beispiel den Polizeirahmenvertrag, unter dem diese Daten, die ich erwähnt habe, also Kriminaldatenbanken und so, zum Beispiel vor dem Gesetz, existieren. Aber das ist nur für die Grenzpolizei oder die Polizei und die DSGVO wird definitiv das nicht abdecken. Der europäische Datenschutzbeauftragte hat eine Meinung veröffentlicht, die auch im Internet zu finden ist. Und er hat gesagt, was sie immer sagen, es braucht irgendwie eine breite Einschätzung vorher. Sie sollte auf jeden Fall auf Reisende beschränkt sein. Es sollte keine Massenanfragen geben für Leute, die gar nicht da sind an der Grenze. Und sie sollten Prozesse einbinden, die Transparenz bieten. Also um das zusammenzufassen, hat er gesagt, ja, könnt ihr schon machen, wenn ihr euch benehmt. Ein paar Worte darüber, was in den USA abgeht.
Also es gibt eine große Erweiterung der biometrischen Daten, die erhoben werden, nicht nur an den Grenzen, sondern auch an Land und sogar an der See. Also ich bin kein Experte für die USA. Das habe ich gelesen in der Vorbereitung auf meine Artikel. Deswegen muss auch von der US-Seite hier weiter geforscht werden und recherchiert werden. Aber was ich zum Beispiel herausgefunden habe, es gibt unterschiedliche Pilotprojekte, die es gibt, die inzwischen in die permanente Infrastruktur übergegangen sind. Einige von diesen sind euch vielleicht bekannt, wie zum Beispiel Palantir. Was ich bisher gelernt habe bezüglich der Gesichtserkennung, hat Palantir den kleineren Vertrag bekommen. Also das ist das Geld, was sie bekommen. Als nächstes die ESTA-Regeln. Also ESTA ist diese Registrierung, die man machen muss, selbst wenn man von einem VWP-Partnerland ist. Das wird auch erweitert. Früher musste man seine Fotodaten, Gesichtsdaten abgeben oder vom Pass. Und wenn man die App verwendet, die ESTA-App, dann musste man außerdem die Geodaten einsammeln. Dies ist jetzt Pflicht und Menschen müssen jetzt die App verwenden. Und außerdem, wenn sie die US betreten, müssen sie ihre Telefonnummern abgeben und ihr Social Media abgeben. Das wird bereits eingesammelt durch die sogenannte Executive Order. Sie sagen, man muss außerdem auch die Telefonnummern von Familienmitgliedern weitergeben. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie sie das machen sollen. Ich meine, sie können für viele Sachen fragen. Ich hoffe, das müssen nicht alle abgeben. Und wenn möglich, Gesicht, Fingerabdrücke, DNA und Iris-Scans. Also das ist nur ESTA. Dann muss man die App verwenden. Die App bedeutet, man muss dann ein Selfie machen für die Gesichtsdaten. Also man gibt es nicht erst an der Grenze ab, man lädt es hoch mit der App. Wie ich schon vorher gesagt habe, es funktioniert auch mit Geolokation. Das hier ist eine andere App, die ist ähnlich. Das ist für Migranten. Früher war der Name CBP One. Als Trump an die Macht kam, hat er das umbenannt in CBP Home. So wie ich es verstehe, ist es quasi die gleiche App. Man hat es nur etwas umgestellt. Also Biden hat diese App eingeführt für den Asylantrag in den USA. Man muss es aus Mexiko machen. Mit der App, mit der CBP One App, konnte man dort Fragen nach, man konnte dort um einen Termin bitten und konnte dann dort in die USA begleitet werden und wurde dann zurückgebracht, um zu warten auf die Genehmigung. Meistens hat das nicht so richtig funktioniert. Erstens brauchten die Leute ein Handy, um dieses Appointment, diesen Termin zu machen. Außerdem ist es häufig gecrashed, die App hat nicht funktioniert. Aber als Trump an die Macht kam, haben sie es einfach ausgeschaltet. Deswegen konnte man diese Termine nicht mehr vereinbaren. Man hat die App umbenannt, man hat ihnen ein neues Feature gegeben mit dem, das deutsche Wort ist sehr hässlich, es ist Selbstabschiebung. Damit man seine Ausweisung verhindert, kann man wählen, dass man sowieso das Land verlassen möchte. Und dann stimmt man zu, dass der Standort gecheckt wird. Und der Vorteil ist, man wird deswegen nicht festgenommen. Und man erhält keine Fußfessel oder sowas, um geortet werden zu können. Also das ist das, als die App umbenannt wurde, ist das passiert. Das hat nichts zu tun damit mit dem EBSP. Ich möchte nur zeigen, das größere Bild, was gerade passiert in den USA und wem die US-Kommission hier die Gesichtsdaten und biometrischen Daten aushändigen möchte. Schaut euch das an, lasst das auf euch wirken. Das wurde gesammelt von der Financial Times, von deren Recherche-Department. Es ist 2 Wochen alt. Ich gehe davon aus, dass jeder von euch davon schon mal gehört hat oder auch schon mal Videos gesehen hat.
And these migrant hunters,
das hier sind Migrantenjäger und sie sollten Zugriff haben auf Gesichtsdaten und Fingerabdrücke, auch von Migranten, die aus Deutschland kommen. Und sie verwenden auch Gesichtserkennung. Also sie haben eine extra App dafür, um die Gesichter zu scannen. Und sie durchsuchen alles nach illegalen Migranten. Das sind die Verbrecher, die Gauner, die diese Daten verwenden würden aus mehr als 40 Ländern. Das ist nur ein ganz kurzer Überblick über Artikel aus den letzten paar Wochen, nur um zu zeigen, wie schlimm das Ganze ist. Auch die US-Medien berichten darüber. Ja, und die Deadline wurde schon erwähnt in der Einführung. Die Deadline ist der 31. Dezember 2026. Die USA hat diese Deadline gegeben, bis wann diese Security Partnership abgeschlossen werden soll. Ansonsten werden die Länder aus dieser Regelung rausgeschmissen. Ich mache seit 2022 diese Talks und natürlich ab und zu und jedes Mal sage ich, die Zeit läuft ab. Und jetzt sind es nur 12 Monate. Jetzt zum Beispiel Länder wie Bahrain haben bereits zugestimmt zu diesen Sachen. Und auch die EU-Kommission hat schon generelles grünes Licht gegeben für den Rahmenvertrag. Und wir sollten etwas tun. Das ist es. Danke.
Right. Thank you for the talk.
Ja, danke schön. Wenn ihr Fragen habt, stellt euch hin. Danke für den Talk. Was müssen wir machen? Müssen wir Petitionen unterschreiben? Müssen wir unsere Politiker anschreiben? Ich würde diese Frage gerne parken und am Ende länger beantworten und andere Fragen zuerst. Außerdem habe ich ja schon gesagt, ich bin mit der US-Landschaft nicht ganz so bewandert. Ich habe das ein bisschen verstanden. Ich hoffe, ich habe es auch gut erklärt, aber da gibt es noch andere Experten für.
Hallo, danke für die Information. Ich bin sehr schockiert, ich hatte davon noch gar nicht gehört. Und ich wüsste gerne, ob das Europäische Parlament dagegen gestimmt hat, wenn sie dagegen stimmen, kann die Kommission dann trotzdem weitermachen?
Ja, also diese Prozedur, die das Europäische Parlament mit zu integrieren, wäre am Ende. Also ich bin nicht zu 100% sicher, ob sie darüber abstimmen müssen, aber wahrscheinlich, wenn dieser Rahmenvertrag, diese Rahmenvereinbarung abgestimmt wird mit der Kommission und die das präsentiert als Vorschlag, dann könnte es zum Parlament gehen. Und ja, also wie ich gesagt habe, es gibt außerdem viele andere Absprachen, die damit berührt werden, wie zum Beispiel die DSGVO. Also deswegen sollte das Parlament auf jeden Fall darüber abstimmen. Und ich weiß wirklich nicht, wie sie reagieren würden. Ich meine, das Parlament ist keine Firewall für Bürgerrechte. Alles rutscht mehr und mehr nach rechts politisch. Aber es ist eine Frage also auch für einfach die Selbstbestimmung der Staaten. Also es wird lange dauern, wenn das Parlament inkludiert sein muss.
Vielleicht auf Mikrofon 1. Darf ich eine Frage dazwischen stellen? Gibt es vielleicht irgendwas, was du kommentieren willst? Weil wir haben noch ein paar Fragen, für Minuten für Fragen. Also nimm dir ruhig Zeit und wir können einfach mehr Fragen stellen. Okay. Also Mikrofon 1. Danke. Ich dachte vor allem, die meisten im Rat haben kein Mandat. Gibt uns das irgendeine Information, dass sie diese technische Vorstudie gemacht haben und diese Implementierung würde wahrscheinlich zu Europol gehen und die haben nicht mal die Autorität, diese Daten automatisch einzusammeln. Also das wäre wirklich eine Verletzung vorheriger Agreements. Was war das Erste? Hat der Rat ein Mandat haben, dass diese Vorstudie ablehnen?
Also es gibt nichts abzulehnen. Wenn sie ablehnen, dann gibt es keine Rahmenvereinbarung mehr. Und das ist natürlich was, ich meine, Pest oder Cholera. Wollen wir, dass die US diese Vereinbarung nur mit einzelnen Ländern, mit 42 Ländern separat verhandelt? Oder wollen wir lieber eine Rahmenvereinbarung, sodass wir nur Umsetzungsabkommen benötigen am Ende? Also, das ist die einzige Macht, in Anführungszeichen, was die EU hier hat. Also auch Europol, die Europäische Polizeiagentur, hat nicht diese Art von Zugriff zu den Daten von Nationalstaaten normalerweise. Und aber das ist.
Okay, wir hatten eine Frage aus dem Internet. Das Internet will wissen. Also um in die USA einreisen zu können, brauchst du die ESTA-App. Aber wenn du kein kompatibles Smartphone hast, dann kann man
nach Kanada.
Right, Mikrofon Nummer 2.
Okay, Mikrofon Nummer 2.
Danke.
In the council, will it be quite majority? Would
Wie ist die Kooperation möglich für, entschuldige, das war schwer zu verstehen. Unter welcher Prozedur ist das möglich? Ist das eine qualifizierte Mehrheit oder würde das erlauben? Hat es Kooperationen?
I don't really get it. Excuse me.
Es ist eine technische Frage. Vielleicht können wir das später diskutieren. Wir gehen wieder zurück zum Internet, weil es hier viele Fragen gibt.
Das Internet würde gerne wissen. Sie haben das Wort bilateral öfter mal gesagt. Könnten Sie noch mal erklären, wie das jetzt mit den Dingen, die man machen muss, auf den beiden Seiten sich verändert, also was geleistet werden muss?
Das ist nicht so klar, das wird noch verhandelt werden. Das wird wahrscheinlich nicht so sein wie im Rahmenvertrag. Der Rahmenvertrag ebnet nur den Weg und dann wird man in dem bilateralen Abkommen genauer beschreiben, welche Datenbanken werden gegeben, von welchen Behörden, wie lange darf man das sichern, dürfen sie Kopien machen davon. Das wird nicht in dem Rahmenvertrag vorkommen, sondern in der folgenden Verabredung, in der Vereinbarung. Wir haben immer noch 12 Minuten, also passt alles. Wir haben auch in der europäischen in der EU ein paar Staaten, die wild werden. Was wissen die? Ist es möglich für diese Mitgliedstaaten, die ja auch 27 Verhandlungen vermeiden wollen, aber werden vielleicht manche Länder eine Vereinbarung bilateral eingehen? Das war das Erste. Und zweitens, könntest du noch ein bisschen mehr darüber reden, zum Beispiel über den Fall, hypothetisch, wenn ich nach Ungarn gehen würde und die haben Daten von mir? Ja, zum Beispiel Ungarn. Ja, die haben ja die mit dem Trump-Regierung schon mehr gemacht. Wer würde das alles wissen in der EU? Und wie wahrscheinlich ist es, dass sie bilaterale Vereinbarungen eignen?
Also für Frage 1 kann ich nur raten. Also natürlich gibt es Länder, die wir betrachten, die mit den USA relativ auch mit dem Rechtsruck in den USA sehr ähnlich sind. Also zum Beispiel Ungarn. Es gibt auch andere Länder, die irgendwie versuchen, naja, wie soll man sagen, das zu sabotieren. Also zum Beispiel, wenn die EU eine Vereinbarung vereinbart und dann Ungarn eine separate Vereinbarung trifft. Sie würden keinen Vertrag brechen oder so, wenn sie das tun. Also nach meinem Verständnis. Also, also, oder zum Beispiel Italien, wenn die das tun würden. Soweit ich weiß, Großbritannien ist ebenfalls relativ weit in den Verhandlungen. Also die wollen das auch. Also da wird eine Vereinbarung sein. Die sind auch relativ ähnlich mit den USA ideologisch. Bezüglich Ungarn oder anderen Ländern innerhalb der EU. Also sie haben gemeinsame Datensammlungen. Sie haben zum Beispiel unterschiedliche Dokumente zum Thema vermisste Kinder, jugendliche Menschen. Wenn man ein Aktivist ist und vielleicht als Extremist markiert, dann könnte man im europäischen Informationssystem suchen und zum Beispiel in Deutschland, die berichten zum Beispiel nach Ungarn.
Mikrofon Nummer 2. Ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, den Visa Waiver Agreement zu terminieren, also einfach da nicht mitzumachen.
Also natürlich, ich meine, wir könnten uns auch mit der Frage jetzt beschäftigen, was wir tun, wenn wir einfach nicht zustimmen. Und ich denke, wir brauchen wirklich eine starke Kampagne. Ich meine, die meisten von euch wissen wahrscheinlich über die Chat-Kontrolle und über den Widerstand dagegen. Das war eine große, erfolgreiche Kampagne. Viele unterschiedliche Organisationen, Menschenrechtsorganisationen haben das unterstützt, aber auch Firmen zum Beispiel. Und ich denke, wir brauchen definitiv sowas in der Art, und zwar schnell. Und ich denke auch, wir sollten uns das verbinden mit aktuellen Problemen und anderen Problemen, die wir haben. Meiner Meinung nach hat das zu tun beispielsweise mit dem Fall von Walter Höfel. Also zum Beispiel Antifa als terroristische Organisation zu labeln und die Rote Hilfe beispielsweise deren Bankkonten zu schließen, weil sie die Antifa in Deutschland unterstützen. Ich denke, das ist wirklich, wir müssen diese Verbindung sehen und schaffen, auch in Bezug auf Migration und die Probleme von Migranten. All das hat miteinander zu tun. Unglücklicherweise geht es hier um Faschismus. Wir haben es mit Faschismus zu tun. Die Forderung sollte nicht nur sein, dieses Visa-Waiver-Programm zu verlassen, sondern auch um all die anderen Polizeiverträge, die bereits existieren, wirklich zu beenden. Das ist das Einzige, was ich sehe, was man tun sollte.
All right, we have another one from the Internet.
Noch eine Frage vom Internet. Ja, das Internet will wissen, gibt es irgendwelche, also ist dir irgendwie bewusst, dass es irgendwelche Kräfte gibt, die innerhalb der EU diesen Rahmenvertrag kopieren wollen, speziell bezogen auf Asylsuchende, und wollen sie zusammenarbeiten? Gibt es da irgendwelche politischen Parteien, EU-Fraktionen? Die Frage.
Nee, definitiv nicht. Und das wollte ich wirklich sagen. Das ist wirklich etwas, was absolut neu ist. Auch die EU-Staaten tun das nicht. Also es gibt mehr Gesichtserkennung inzwischen. Es gibt keine zentrale Datenbank, aber jedes Land hat, also wie ich das eben gezeigt habe, die Daten für Deutschland. Sie haben Fingerabdrücke für alle Verdächtigen und auch für Asylsuchende. Und die deutsche Polizei zum Beispiel kann in Ungarn fragen nach Gesichtsdaten oder für die Fingerabdrücke. Aber es geht um Hit, No-Hit. Also das heißt, wir haben einen Fingerabdruck gefunden an einem Ort, wo ein Verbrechen passiert ist. Ist diese Person bekannt in Ungarn? Und das System, ist es das Prüm-System, der Prüm-Vertrag, Prümer-Vertrag. Das deckt alle Schengen-Länder ab. Und man muss nicht jeden einzelnen Staat hier anfragen. Man kann alle Staaten gleichzeitig anfragen. Aber es ist eine dezentrale Datenbank, und man bekommt von jedem Einzelnen eine Rückmeldung. Haben wir diesen Fingerabdruck oder haben wir nicht? Und nur wenn es ja ist, dann erhält man die anderen Daten. Das wird jetzt ausgeweitet auf die Gesichtserkennung. Das bedeutet übrigens, dass manche Länder wie Irland oder Portugal, meines Wissens nach, die haben diese Gesichtserkennung nicht für die Polizei. Aber jetzt müssen sie sie aufbauen, damit sie mit dem neuen Prümer Vertrag übereinstimmen. Aber es gibt keinen direkten Zugriff. Und es gibt auch nicht diese Idee. Es ist nichts, worüber wir jemals nachgedacht haben von den Mitgliedstaaten, weil es um Souveränität hier geht.
Okay, Mikrofon Nummer 1. Matthias, danke für den Talk. Die aktuelle US-Regierung will immer gute Deals eingehen. Würde die EU vielleicht von einer Position von Stärke in diese Verhandlungen reingeben, um das zu machen?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht über das Geld, um das es hier geht. Und ich meine natürlich, als ich es letzte Woche in Deutschland gesehen habe, ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, aber die Trump-Regierung hatten eine Reisesperre gegen 5 Europäer verhängt. Aber da ist beispielsweise ein EU-Kommissar dabei, der ist definitiv kein Aktivist, so wie es manche sagen würden. Und 2 von denen sind Hate Aid, die sind ein sogenannter Trusted Flagger. in den USA. Das ist eine Organisation. Und der deutsche Bundeskanzler hat hier reagiert und hat gesagt, wir sollten einfach den Dialog suchen. Also, ich meine, und ich würde nicht mehr erwarten von der deutschen Regierung oder dass sie Druck ausübt. Aber das beantwortet deine Frage nicht so richtig.
Das wäre jetzt mein Punkt. Ne? Also wenn du nach Europa reisen willst, dann wäre das höher. Ja,
aber ich denke, es geht um viele andere Sachen auch, um den Druck, der hier ausgeübt wird. Es könnte auch einen Deal geben. Also lasst uns Trump diese Daten geben, aber dann dann soll er halt nicht die Ukraine weiter behindern. Aber was ich wirklich sagen wollte, bevor wir keine Zeit mehr haben, ich denke, es ist wirklich, wirklich wichtig, dass wir Leute brauchen in den USA, die uns unterstützen, die recherchieren, so wie von der europäischen Seite aus gibt es schon Leute. Und auch in den USA gibt es großartige Journalisten und großartige Menschenrechtsorganisationen. Also wenn irgendwer von euch Kontakt hat, lasst uns diesen Verhandlungen folgen, und zwar von beiden Seiten. Das ist sehr wichtig. Das wird wichtig.
Weißt du, weißt du, ob das auch für Leute gilt, die noch einen alten ESTA-Account haben? Wenn man jetzt nochmal, also wenn man ESTA bekommen hat, bevor diese neuen Sachen eingeführt wurden. Also wenn du letztes Jahr einen ESTA-Account gemacht hast, kann man das immer noch benutzen?
Ich glaube, niemand kann das sagen, weil es etwas absolut Neues ist. Wir wissen nur über Bahrain, die politischen Aussagen, und wir wissen wirklich nicht, wie sich das entwickeln wird mit anderen Datenbanken, oder ob das die Frage war, wenn ich das richtig verstanden habe, dann keine Ahnung.
Microphone number two for the last question. Okay, as you said, the US can operate without. Okay.
Ihr habt gesagt, dass die USA ohne diese zentrale Database auskommt. Wieso müssen wir jetzt sowas einführen? Ja, warum müssen wir denn überhaupt zentrale Datenbanken machen? Lass uns doch dezentralisieren.
Ja, natürlich. Und die Polizei abschaffen.
Okay, damit sind wir mit den Fragen fertig und wir haben auch keine Zeit mehr. Bitte sag uns noch, wo das Publikum dich finden kann, wenn sie danach noch mit dir reden möchten.
Also ich bin danach noch hier, also auf dem Congress. Ihr könnt mir natürlich schreiben oder wir können uns treffen. Ich bin absolut interessiert, also an Austausch.
This is what I mentioned like 5 minutes ago.
Also, ja. Das ist, was ich vor 5 Minuten erwähnt habe. Natürlich ist die
Menschenrechtsorganisationen, die in unterschiedlichen Ländern existieren, aber wie zum Beispiel in Italien, die europäischen. Und wir müssen Koalitionen suchen mit anderen Gruppen, mit einem anderen Spektrum. Was ich hier wirklich wichtig finde, ist Solidarität mit Migranten. Und zum Beispiel in Deutschland sind die seit vielen Jahren große Selbstorganisationen von migrantischen Gruppen, weil alle besorgt sind darüber, was in den USA passiert. Ich habe euch die Videos gezeigt. Und als Erstes, das ist absolut gegen Migranten gerichtet. Es ist rassistisch. Es ist eine Technik, der wir uns widersetzen müssen, gerade gemeinsam mit Leuten, die potenzielle Opfer davon sind.
Na gut, und jetzt sind wir wirklich mit der Zeit durch. Dank nochmal unserem Sprecher.